Gottes freuen wir uns jetzt. Halleluja! Danke, Daniel.
Amen. Ich weiß nicht, wie es euch ist. Wenn Hans und Helge jetzt in Stuttgart, die sind jetzt halt voll geboomt. Und, aber wisst ihr, im Alten Testament, zur Zeit Mose, da haben sie 70 Ältesten ausgewählt und 2 haben es verschlafen. Und auch sie haben die Salbung empfangen, okay? Also auch, wollen wir nicht. Wir glauben, Amen, dass wir das auch. Amen, Amen. Drauf und ich freue mich so heute Gottesdienst. Gottesdienst zu feiern. Und dann werden oft schon sehr ganz wichtige Fragen gestellt. Eine davon lautet, also kann man mich hören? Geht schon, okay. Und ist dann immer ein bisschen lustig, weil eigentlich komprimiert heißt es, du solltest jetzt dann mit 5 Jahren wissen, was du dein restliches Leben machst. Auf alle Umwege und alle Umstände musst du jetzt schon denken und es wird dann so komplizierter, wenn man dann 14 ist und man muss ja in Österreich dann entscheiden, was macht man, in welche Schule geht man oder welche Lehrausbildung macht man und es wird sehr früh schon Weichenstellung. Aber was wirklich toll ist und was eine tolle Entwicklung ist von den letzten Jahren, dass nur wenn du mal einen Beruf gemacht hast, dass du fixiert bist, sondern dass du dich wieder weiterentwickeln kannst, du kannst was Neues machen und so ist es auch immer in Bewegung. Und das Thema, was ich heute mitgebracht habe oder was mir aus Hausaufgabe eigentlich mitgegeben worden ist, so muss ich es eigentlich genau sagen.
Ich glaube, du hast ein
Kabelbruch. Okay, macht nichts. Ich hoffe, die Verbindung nach oben, die ist noch die wichtigere. Amen. Dass die, genau, eigentlich war es eine Hausaufgabe und zwar haben wir ein Ministry-Treffen gehabt und wir haben uns ausgetauscht und wir haben diskutiert und geredet und ein Stichwort, was gefallen ist, ist das Wort Berufung. Und so möchte ich heute mit euch einen Aspekt, es ist gar nicht möglich, alles über das Thema, sondern ich möchte euch nur eine Sache oder vielleicht 2 oder 3 mitgeben, was mir der Herr gezeigt hat, was er zu dem Thema zu sagen hat. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist und ich danke dir so, dass dein Joch leicht ist und sanft und dass du uns in die Gemeinschaft rufst mit dir. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du heute Jesus verherrlichst, dass du ihn groß machst und dass du wirklich dein Wort verwendest, uns zuzurüsten, uns zu lehren für jedes gute Werk, was du vorbereitet hast, in Jesu Namen. Amen, Amen. Berufung ist ein großer Begriff und wir finden es schon, dass im Alten Testament, dass Gott Menschen ruft, er ladet sie ein. Eigentlich die treffendere Übersetzung oder auch eine Komponente, was in diesem Wort Berufung steckt, ist auch dieses Wort Einladung. Und wir sehen dieses Muster im Alten Testament, was sich immer wieder wiederholt. Und zwar, Gott spricht, Gott erwählt sich eine Person, einen Menschen und die jeweilige Person antwortet darauf mit Glauben. So hat es gehört, er verbindet sie mit Glauben und all die großen Geschichten, was wir im Alten Testament lesen, haben mit Berufung begonnen. Erst dann, als die Stiftshütte gekommen ist, und zwar hat Mose diese Pläne direkt aus dem Himmel von Gott bekommen, dass sie ein Zelt, ein Begegnungszelt Gottes bauen sollen. Und da hat sich dieser Berufung eine Komponente hinzugekommen. Und zwar hat Gott sich einen Stamm ausgewählt, und zwar die Leviten. Es war sozusagen der Stamm von Mose und von Aaron, dass sie aufgrund ihrer Familienzugehörigkeit den Dienst am Haus, an der Stiftshütte Gottes verrichten sollen. Das heißt, nun war es nicht mehr nur eine Erwählung, sondern eine Familienzugehörigkeit hat dich dazu berufen, am Haus Gottes zu arbeiten. Und es ist ganz interessant zu lesen, es ist dann wirklich aufgeteilt für die ganzen Familien. Ihr seid fürs Dach zuständig, ihr seid für den Zaun zuständig, ihr seid für den Boden zuständig. Und nur der Stamm von den Hohepriester, von damals von Aaron und seinen Kindeskindern, denen war es erlaubt, dann in das Heiligtum oder in das Allerheiligste zu gehen. Und jetzt hat schnelle Spur jetzt in unsere Zeit oder vielleicht in Zeit noch vor 50 Jahren. Auch dieses Bild von dieser Zugehörigkeit einer Familie, von einer Familie hat es lange noch gegeben. Wir lesen davon zum Beispiel, dass früher der Klerus, was ja bei der katholischen Kirche ja auch so wirklich, dass dein Stand, was du gehabt hast, dazu dich bestimmt hat, ob du Priester werden kannst. Das heißt nicht eine Familienzugehörigkeit, sondern was auch dazu kommt, ist eine Ausbildung. Und zwar du hast klassisch als Priester dort, du hast eine Weihe gemacht, eine Ausbildung, eine theologische Ausbildung. Und deine Zugehörigkeit und deine Ausbildung haben dich qualifiziert, dass du im Haus Gottes arbeiten kannst. Kurz gesagt, deine Ausbildung, deine Qualifikation hat dich dazu geeignet gemacht, dass du im Gottesreich mitarbeiten kannst. Und was die Missstände davon sind, sehen wir heute noch. Und die charismatische Bewegung hat, was so viel Tolles und Neues gebracht hat, hat auch was Besonderes bewirkt, und zwar, dass ganz neu diese Gaben des Heiligen Geistes entdeckt worden sind. Sie sind immer schon im Wort Gottes gestanden, aber es ist wie, dass man sie neu entdeckt hat. Und neben der Herkunft und neben deiner Ausbildung kommt jetzt noch eine dritte Komponente dazu. Und was sind deine Gaben? Was sind deine Talente? Sag mir deine Gaben und ich sage dir deine Berufung. Das Problem dabei ist, dass es einseitig werden kann. Das erste ist, du hast keine Auswirkung, welche Gaben dir der Heilige Geist zuteilt. Das heißt, je nachdem, was Gott dir gegeben hat, bist du sozusagen verpflichtet, in dem zu wandeln. Das heißt, du hast keinen Einfluss auf deine Berufung. Wenn das alleine die Rechnung wäre, wie du zu deiner Berufung kommst, nur deine Gaben, dann hättest du keinen Einfluss darauf. Ich habe halt nur diese Gabe und deshalb ist es meine Berufung. Diese Aussage ist sicher so nicht richtig. Das Zweite ist, damit du Gaben erkennst, brauchst du Resultate. Man soll die Früchte, an den Früchten wird man es erkennen. Das heißt, wenn du deine Berufung reduzierst auf deine Gaben, dann musst du immer Ergebnisse liefern. Und wenn du Ergebnisse lieferst, dann hast du das super gemacht und das kann zu Hochmut führen. Und bleiben die Ergebnisse aus, dann kommt das Gegenteil, Missmut. Ah, ich bin anscheinend nicht in meiner Berufung. Mir fehlen die Resultate. Auch das kann nicht die Wahrheit sein, nicht die volle Wahrheit. Amen. So, ich hoffe, dass... Ja, jetzt bin ich wieder online. Nächster Punkt, auf was ich noch, was aus diesen Gaben oder auch dieser ausbildungsorientierte Form passieren kann. Wo bin ich? Okay. Ist dein Gottesbild. Und zwar... Gott wird auf das reduziert, was er gibt und nicht auf das, was er ist. Und der letzte Punkt, es macht auch was mit deinem Selbstbild. Weil wenn du nur wichtig bist, was du kannst und was du hast und was du machst, dann bist du gleich mal demotiviert, enttäuscht, wenn du vielleicht einmal in einer Phase in deinem Leben bist, wo du nicht abliefern kannst, wo du vielleicht nicht, wo sich Umstände ändern. Und sehr schnell stellst du dir die Frage, wandle ich noch in meiner Berufung? So sehen wir schon, dass alleine deine Gaben nicht ausschließlich deine Berufung festmachen können. Und so gibt es einen zweiten Punkt, der was als Orientierung gegeben wird, und zwar, wo siehst du eine Not in dieser Welt? Und das ist oft hilfreich, damit du erkennst, wie ist deinem Herzen, was hast du für eine Veranlagung, was ist dir wichtig. Und die Not, sie kann ein Motivator sein, aber es kann nicht die Grundlage für eine Berufung sein. Weil oft was aus Not oder aus Mangel startet, wird auch dann oder muss durch Mangel am Leben erhalten bleiben. Das heißt, dass wenn du immer nur eine Not siehst und du für diese Not deine Berufung siehst, bist du konfrontiert, dass du alles retten musst. Du musst sozusagen der Retter sein für diese Not. Du musst der Held sein. Du musst der sein, der was das ermöglicht macht, dass diese Not, oder sei es wirtschaftlich, soziale Not oder eine geistliche Not, aufhört. Deshalb kommt auch die Not, oder wie gesagt, es kann eine Motivation sein, es kann ein Indiz sein, aber es kann nicht die Grundlage sein. Ja, Daniel, was setzt? Wenn es jetzt nicht die Ausbildung ist, wenn es nicht die Gaben sind, wenn es nicht die Not ist oder der Mangel, was in dieser Welt ist. Die Grundlage für unsere Berufung kann nur eines sein, und das ist Jesus Christus. Denn es kann kein anderer Grund gelegt werden, als nur der von Jesus Christus. Wer er ist, was er macht, was er tun will, ist die Grundlage von jeder Berufung eines Christen. Und davon lesen wir in Markus 1,17, als Jesus seine ersten Jünger rief. Markus 1,17, Jesus, er war am See Genezareth, hat da Andreas und Simon getroffen. Sie haben die ganze Nacht schon durchgefischt. Sie haben keine Fische gefangen. Und als sie in der Früh zum See gefahren sind, begegnen sie da Jesus Christus. Und er sagt, fragt nochmal hinaus. Und sie haben diesen riesengroßen Fang gemacht. Und davon lesen wir alles im Johannesevangelium. Und nach all dem, was das passiert ist, sagt Jesus zu ihnen. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach. Und ich will euch zu Menschenfischern machen. Wow. Was in diesem Satz drinnen steckt, ist so unfassbar. Folge mir, Jesus macht. Weil was oft wir daraus gemacht haben, wir Menschen, bitte, ihr werdet alle jetzt Menschenfischer, sonst seid ihr keine Nachfolger Jesu. Ihr werdet jetzt bitte Evangelisten und dann Aposteln und Lehrer. Ihr müsst zuerst was werden, damit ihr Jesus nachfolgen könnt. Wir haben diese Reihenfolge umgedreht. Aber was Jesus gesagt hat, folgt mir nach und ich werde machen. Ich werde aus dir machen. Ich werde aus dir in dir ein Werk beginnen, was nur der Heilige Geist machen kann. Weil wäre es aus eigener Kraft möglich, dann würden wir nicht mehr hier sitzen. Folgt mir nach, Jesus sagt, folge mir nach und ich werde machen. Ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. Wir folgen und er macht. Ich möchte zwei Beispiele aus dem, was das verdeutlichen. Und zwar das erste Beispiel ist Petrus und das war, wir lesen schon, wie er da berufen worden ist in diese Nachfolge. Und Petrus hat die folgenden 3 Jahre, 3,5 Jahre in Gemeinschaft mit Jesus erlebt. Er war persönlich mit Jesus unterwegs, hat mit ihm geschlafen, hat mit ihm gegessen. Und es hat dann dieses tiefe, tiefe Tal gegeben, diesen Abgrund, als er Jesus 3-mal verraten hat. Es hat ihn sozusagen den Boden unter die Füße weggezogen. Und dem auch hat er an seiner Berufung gezweifelt. Und ich möchte jetzt lesen in Johannes 21, 15. Das ist die Begegnung, als Jesus das erste Mal nach dem Verrat Petrus wieder trifft. Und zwar Petrus, er ist wieder seiner alten Arbeit nachgegangen, er war Fischer. Und Jesus, er ist am Ufer gewesen, hat ein Frühstück vorbereitet. Und als Petrus ihn schon von Weitem erkannt hat, ist er ins Wasser gesprungen und ist zu Jesus geschwommen. Und in diesem ersten Moment gäbe es so viel zu sagen. Aber wir lesen jetzt mal, was Jesus gesagt hat. In Vers 15 fangen wir an. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihnen, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortete ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragt er ihn, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Amen. Es ist so wichtig, dass wir darin lesen, was darin steht und was darin nicht drinnen steht. Jesus hätte sagen können, warum hast du mich verraten? Was hast du dir dabei gedacht, dass du mit Schimpfwörtern, mit Fluchen mich verleugnet hast? Er hätte ihn fragen können, was er in dieser Zwischenzeit gemacht hat. Er hätte alles Mögliche sagen können. Aber die eine entscheidende Frage, was ihm interessiert hat, und es war ihm so wichtig, dass er es dreimal wiederholt hat. Liebst du mich? Er hat nicht nach seinen Gaben gefragt, er hat nicht nach seinen Glauben gefragt, er hat nicht nach seiner Umkehr gefragt. Er hat nach Beziehung gefragt. Er hat das intimste Wort verwendet, wie er meine Beziehung beschreiben kann. Liebst du mich? Er fragt nach Beziehung. Und das zweite Beispiel, davon lesen wir, was wir lesen, ist 1. Timotheus 1,12, und zwar Paulus. Paulus ist auch Jesus auf dem Weg nach Damaskus begegnet. Und als Paulus seine Berufung zusammenfasst an seinen Schüler, an seinen Nachfolger Timotheus, das möchte ich jetzt mit euch gemeinsam lesen, 1. Timotheus 1,12. Lesen wir gemeinsam. Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war. Aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Und die Gnade unseres Herrn Jesus und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, den Christus Jesus ist. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, vor denen ich der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben werden, zum ewigen Leben. Amen. Auch hier müssen wir wieder darauf achten, was drinnen steht und was auch nicht drinnen steht. Hier beschreibt Paulus, wie es in diesen Dienst eingesetzt worden ist und was seine Qualifikation war, dass er diesen Dienst erhalten hat. Hierin liest man nicht, dass er der besonderen Klasse der Pharisäer angehörte, dass er ein besonderer Schüler war, dass er die Tora und all die Nebengesetze des Alten Testaments auswendig gewusst hat. Wir lesen auch davon nichts, dass er all die Qualifikationen oder die Leistungen, was er gebracht hat. Aber was deutlich hervorkommt, ist, dass seine Berufung in den Dienst, was er eingesetzt worden ist, war, weil er Erbarmen erlebt hat. Und zwar das größte Erbarmen. Dass er nennt sich nicht mal, dass er Sünder war, sondern dass er der größte Sünder war. Und Paulus geht so weit, dass an ihm er ein Vorbild ist für alle Zukünftigen. Und davon lesen wir. Und darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut, alle Geduld erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben werden, zum ewigen Leben. Worin war er Vorbild? In seiner Geistlichkeit, in seiner Klugheit, obwohl das alles gut und nützlich ist. Aber er war Vorbild, dass ihm Gnade widerfahren ist, dass ihm Erbarmen widerfahren ist. Das war sozusagen, das war seine Qualifikation, dass Gott ihn berufen hat können. Dass er Sünder war und dass er sogar der Größte war, weil er die Christen verfolgt hat. Gott hat Erbarmen mit mir. Und es ist so wunderbar, dass es bei dieser Berufung, was auch hier so schön steht, dass es immer ein Woher und ein Wohin gibt. Ich war ein Lästerer, ich war ein Frevler. Aber nun habe ich Erbarmen erlangt. aus der Sünde in das Erbarmen, aus der Dunkelheit ins Licht berufen, aus der Lüge in die Wahrheit hineingestellt, aus der Gefangenschaft, aus der Abhängigkeit in die Freiheit in Christus Jesus. Und das ist auch der große Unterschied, wenn du deine Berufung auf Jesus Christus baust. Weil wenn du sagst, meine Beziehung ist meine erste Berufung in meinem Leben, dann ist jeder eingeladen. Dann gibt es keine Ausnahmen, dann gibt es keinen Gabencheck oder dann gibt es keinen, sondern dann ist jeder eingeladen. Und Paulus sagt sogar, er ist sogar schlimmer dran als wir. Also wenn es bei ihm geklappt hat, dann gibt es große Chancen, dass es bei dir klappt. Weil er war der größte Sünder von allen. Und ihn hat Jesus Christus als Apostel eingesetzt. Das Zweite ist, es schafft so eine Freiheit, weil Gottes Berufung beruht auf dem, dass dir Erbarmen widerfahren ist. Und nicht, was du in deiner eigenen Leistung vor Gott zeigen kannst. Das Dritte, deine Berufung kann daran gemessen werden oder kannst du darauf ausrichten, auf deine Treue und nicht auf Resultate. Bin ich in meiner Beziehung treu? Das ist die oberste Priorität in unserem Leben. Unsere Treue zu der Beziehung zu Jesus Christus. Ein nächster Punkt ist, wobei, wenn du deine Berufung auf deine Gaben baust, dass Gott nur auf das reduziert wird, was er gibt, ist, wenn du deine Berufung auf Jesus Christus baust, dass Gott niemand ist, den was man benutzen kann. Gott ist, wer er ist. Und allein deshalb ist er wert, mit ihm Beziehung zu haben. Und das Gleiche ist auch, dass du in Gottes Augen keine Ressource bist. Kein funktionierender Automat, der was abliefern muss. Sondern er sieht in dir das, was er geschaffen hat. Ein Ebenbild Gottes. Ein Ebenbild Gottes. Ein Ebenbild Gottes, wo Gott sich sehnt, in Verbindung und in Beziehung zu sein. Und so ist es mir so ins Herz gefallen und so ist es auch mein Gebet, dass es fest wird in unserem Herzen, dass unsere und meine erste Berufung ist meine Beziehung zu Jesus Christus. Und dass es darauf eine Grundlage gibt, dass ich Erbarmen erfangen habe, dass ich ein Woher habe. Ich habe eine Geschichte, aber Jesus ist mir begegnet. Ich habe Erbarmen gefunden. Und deshalb gibt es eine Zukunft. Und alles, was daraus dann entsteht, und alle Dienste und alle Aufgaben, das nennt die Bibel dann Sendung. Und das lesen wir in Johannes 20, 21. Wo Jesus seine Nachfolger sendet. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Wow. Und genau dieses Muster sehen wir auch bei Paulus. Er hat eine Berufung in den Dienst, dass er in Beziehung und Gemeinschaft mit Jesus lebt. Aber der Heilige Geist hat ihn gesendet in all die Missionsreisen, in all diesen Orten, wo ihn der Heilige Geist eingesetzt hat. Und all die Schwierigkeiten und all die Herausforderungen haben nichts an seiner Berufung geändert. Das heißt, seine Berufung war kein Miss, wenn die Missionsreise abgebrochen worden ist oder wo sie Markus und Barabbas hinten lassen müssen haben. Es hat nichts an seiner Berufung geändert. Es war nur ein Dienst, eine Sendung, hat einen anderen Lauf genommen. Als sie gesehen haben, diesen Mann, wie er sie noch gewunken hat nach Mazedonien und sie diesen Mann aber nie getroffen haben, es hat nichts an der Berufung geändert, sondern sie nur seine Sendung verändert. Als er immer nach Spanien wollte, aber dann doch nicht einmal nach Rom gekommen ist, es hat nichts an dem geändert, an seiner Berufung, sondern nur die Sendung hat sich verändert. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und ich danke dir so, dass wir Erbarmen gefunden haben vor dir, Vater. Dass mit all unserem Tun, mit all unserem, was wir machen, wir dich nicht beeindrucken müssen, sondern dass du so eine große Freude hast mit unserem Sein, so wie wir sind. Und dass du uns rufst in eine tiefere Gemeinschaft mit dir. Ich danke dir so, dass du, Jesus, uns rufst und dass unsere Beziehung zu dir unsere oberste Priorität ist. Ich danke dir so, dass du diese Liebe in uns entfasst und dass wir uns nicht verlieren in Statistiken oder irgendwelchen äußeren Resultaten, sondern dass deine Frucht Liebe, Freude, Langmut, Freundlichkeit, Treue, Selbstbeherrschung, dass sie in uns Gestalt annimmt und dass wir jeden Tag in deiner Berufung wandeln, in Jesu Namen. Amen. Amen.